Vom Luxus-Escort zur sehr glücklichen Ehefrau. Was steckt da dahinter? Wie geht mein Ehemann damit um? Habe ich mich mal verliebt? Und sehne ich mir vielleicht heute manchmal die Abenteuer aus dem Escort-Service zurück? All das sind Fragen, die mich immer wieder erreichen. Und heute in dem Podcast kläre ich darüber auf. Was war der Prozess? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Liebeskunst. Dem Podcast für Liebe, Lust und Leichtigkeit in langjährigen Beziehungen. Mein Name ist Vanessa Eden. Ich war Luxus-Escort, bin heute sehr glückliche Ehefrau. Und um diesen Prozess geht es heute. Sonst in diesem Podcast geht es um eine erfüllte, glückliche Beziehung in langjährigen Partnerschaften auf Basis von Liebe für mehr Magie in eurer Sexualität. Genau. Ich gucke mal auf meinem Spickzettel. Ich habe euch in Instagram gefragt, was interessiert euch noch mehr an diesem gesamten Prozess? Denn offensichtlich liegt irgendein Störgefühl vor, irgendwelche kognitiven Dissonanzen. So, wie kann das denn sein, dass die mal Escort-Dame war, Luxus-Escort-Dame war und heute ist sie Ehefrau? Natürlich, es sind zwei völlig unterschiedliche Lebensmodelle, ganz klar. Und es stellen sich Fragen, wie war der Übergang? Also dazu lässt sich sagen, der Übergang an sich vom Escort-Service zur Ehe, zur festen Beziehung und dann auch zur Ehe, der Übergang war für mich bereits der Luxus-Escort. Denn im Luxus-Escort-Service hatte ich nur noch sehr, sehr wenige Kunden. Das habe ich auch beschrieben in meinem Buch, warum Männer 2000 Euro für eine Nacht bezahlen. Und entsprechend, ich hatte nicht mehr als ja 2 bis 4 Kunden, sowas im Monat. Und ich bin ursprünglich in die Branche ja anders eingestiegen, tatsächlich höher frequentiert, ganz am Anfang natürlich auch über eine Agentur, wenn man das ganz neu macht. Und damals war das auch Stundenservice und es war wesentlich höher frequentiert. Und diese Entwicklung hin zum Luxus-Escort, die war natürlich nicht nur deshalb, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie geht's denn noch schöner, noch besser, mit noch mehr Geld und besseren Kunden, die ich mir einfach aussuchen kann, sondern es ging schon um die Frequenz tatsächlich auch. Also das heißt, ich wollte intensivere Dates, ich wollte mich mehr einlassen, ich wollte mehr kennenlernen, ich wollte selber auch mehr genießen und ich wollte mehr Verbindung. Und deshalb war für mich bereits der Luxus-Escort-Service schon ein Weg in die Langfristigkeit, dass ich dieses heute hier, morgen da und diese, ich nenne es mal Dopamin-Kick, den wollte ich gar nicht mehr haben. Ich war ganz dankbar, wenn mehr Serotonin in meinem Gehirn war, was mich eher entspannt, wo ich mich fallen lassen kann, wo einfach mehr Ruhe auch im Leben ist. Und das ist ja definitiv mehr der Fall, wenn eher wenige ausgewählte Kunden im Leben sind, als irgendwie auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen. Genau. Und deshalb war das schon so für mich der erste Schritt, dass aus dieser höheren Frequenz ich das immer mehr reduziert habe, weil ich immer mehr das Bedürfnis hatte nach intensiven Begegnungen. Dennoch ist natürlich klar, ist ein Leben als Escort-Dame etwas anderes als eine Ehefrau? Ja, genau. So, und da gibt es natürlich einige Unterschiede. Eine für mich sehr prägnante ist tatsächlich das Sexualleben. Also das liegt ja förmlich auf der Hand, dass in der einen Welt ist natürlich Abwechslung drin und es ist gleichzeitig aber auch sehr, sehr viel Wertschätzung in dem Moment da, weil in dem Moment, wo ich mich auf meinen Mann eingelassen habe, wurde mir das ja bar auf die Kralle bezahlt. Also das heißt, diese Wertschätzung war einfach in Geld vorhanden, dass der Mann wertschätzt, dass ich nicht einfach eh da bin, so wie ich das dann später auch mal in meiner Ehe wahrgenommen habe. Ob so ist, steht auf einem anderen Blatt, aber es geht ja um die eigene Wahrnehmung, sondern dass da immer Männer waren, die da total glücklich waren, dass ich da kam und wir schön gegessen haben. Es war immer neu, es war immer aufregend, es war immer spannend und aber auch die Sexualität und das ganze Zusammensein wurde eben monetär sehr geschätzt. Entsprechend kam noch die Frage rein, ob ich mich denn auch schon in Kunden verliebt hätte damals. Und in der Tat ist mir das passiert. Genau. Es haben mich abgesehen davon noch viele, viele Fragen erreicht und ich werde heute nicht alle im Podcast beantworten, aber so ein paar, von denen ich das Gefühl habe, diese Fragen haben auch sehr viel mit dem Prozess zu tun oder diese Fragen greifen einfach mehr den Hintergrund auf. Und diese Frage mit dem Verliebtsein, ja, finde ich, greift schon sehr deutlich den Hintergrund auf, nämlich wie ich meine Kunden gesehen habe. Und dass für mich dieses Geld kein Schmerzensgeld war, sondern es war das i-Tüpfelchen beziehungsweise die Kirsche auf der Sahnetorte. Also für mich war damals der Anspruch gewesen, ich kreiere mir die besten Dates und lasse mich sehr gut dafür bezahlen. Weil natürlich klar, je höher der Preis ist, desto mehr erreiche ich die solvente Kundschaft, desto schöner sind die Hotels, desto schöner ist das Essen und den Rest habe ich ja noch gewählt. Also das heißt, die anderen Bedingungen, die auch noch dazu eine Rolle spielen, die habe ich ja zudem noch gewählt. Jetzt völlig geldunabhängig, aber die kamen ja auch noch on top. Und deshalb war die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass es für mich ein Abenteuer ist. Und entsprechend habe ich natürlich tolle Männer getroffen und es war, und meine Haltung den Menschen gegenüber, die war immer liebevoll. Was ich erlebt habe, war, dass ganz normale Menschen zu mir kamen mit ihren Bedürfnissen, natürlich auch im Bereich Sexualität, wobei das in meinem Fall alles sehr gediegen und sehr normal war. Das heißt, Männer haben mich nicht gebucht, weil ich spezielle Praktiken angeboten habe. Also gar nicht. Also das ist nicht der Grund, weshalb Männer 2000 Euro damals für eine Nacht bei mir bezahlt haben, sondern der Grund war meine Präsenz, der Wunsch selbst, der eigene Wunsch nach Begegnung und auch nach dieser Hingabe, also wirklich dieses Abenteuer einfach zu leben als Frau. Und es ist in den Köpfen der Gesellschaft, denn sonst wäre diese Diskrepanz ja auch gar nicht da, immer noch vorhanden, dass eine Frau zum einen viele verschiedene Männer oder mehrere verschiedene Männer oder eine abwechslungsreiche Sexualität mit unterschiedlichen Männern per se irgendwie ausschließt, nicht mag. Und das ist einfach nicht wahr. In diese Rolle werden Frauen gesteckt, und in dieser Rolle verlieren viele Frauen auch ihre Lust, weil sie ja Lust auch ständig unterdrücken müssen. Aber sie ist einfach nicht wahr. So, und in meinem Fall war es dann eben schon, also es ist crazy, ja, ich habe mit 24 Jahren damals angefangen und bin aufgewachsen mit dem klassischen Familienmodell. Und selbst Fremdgehen war damals, ja, also furchtbar ganz schlimm und pfui und macht man nicht und ist was ganz was Böses. Und plötzlich war ich in dieser anderen Welt, in dieser versteckten Welt, die man irgendwie gar nicht kennt, wo man vielleicht, also ich habe ja in der Schweiz damals begonnen, wo man von außen irgendwie so die roten Lichter sieht und da gehen dann irgendwelche Männer hin und keine Ahnung, was da passiert und auch keine Ahnung, welche Männer das sind, die da hingehen. So, und dann ist es halt plötzlich, ja, ich meine, das weiß man mittlerweile, ne? Der Familienvater um die Ecke und der Geschäftsführer und der Unternehmer und alle, so, und es gibt ja tatsächlich auch irgendwie alle Preiskategorien, dass so irgendwie alle hingehen können, so entsprechend ist es einfach ein Durchschnitt der Gesellschaft. Ein Durchschnitt der Gesellschaft. Und trotzdem war es natürlich in der Zeit, also herausfordernd damit umzugehen, würde ich jetzt sagen, herausfordernd, plötzlich zu sehen, vor allem auch, wie riesig diese Welt ist. Weil ich fand sie schon groß. Also wenn man sich mal so ins Internet begibt und guckt, was da alles vorhanden ist, und dann kommt noch die Pornoindustrie dazu, dann kommt noch Ruf mich an aus dem Fernsehen dazu. Also alle anderen, und jetzt ist es, glaube ich, OnlyFans nennt sich das jetzt, ja, wo diverse Pay-Angebote stattfinden. Also die Welt ist schon groß. So, wer nimmt es denn eigentlich alles in Anspruch? Und was ist denn eigentlich dann noch übrig in den Familien und in der Ehe und in der Partnerschaft? Also das war schon sehr verwirrend, ja. Und das hat sicherlich alles auch zu diesem Prozess beigetragen, wo mir heute die Frage gestellt wird, also wie geht es, wenn man einmal in dieser Welt Einblick bekommen hat und auch tatsächlich die Männer kennengelernt wird und natürlich auch verheiratete Männer kennengelernt hat, vergebene Männer kennengelernt hat, wenn sie es denn gesagt haben, sagt ja auch nicht jeder und keiner muss irgendwie mir den Ausweis zeigen, ob er verheiratet ist oder ja, also diese Zeiten sind auch vorbei, wo du in Hotels nur gemeinsam als Paar ein Zimmer buchen durftest, wenn du verheiratet warst. Oder zusammenziehen durftest, wenn du verheiratet warst. Und entsprechend ist es ja in dem Bereich nicht anders. Und gleichzeitig hat es natürlich schon was mit mir gemacht. Also wie ist es auf der einen Seite, Männer kennenzulernen mit ihren, ich nenne es jetzt einfach mal so, wirklich mit ihren Trieben, mit ihrem Trieb, mit ihrem Selbstverständnis, auch sich das zu holen und dafür zu bezahlen und es einfach zu tun. Und dann auch Männer, die verheiratet waren, Männer, die teilweise, ja, wo die Frauen vielleicht auch gerade erst das Kind bekommen haben. Also da waren schon auch heftige Geschichten dabei, die sehr, sehr lang dann auch in mir noch gearbeitet haben. Und wie schafft man es denn dann eigentlich, da rauszukommen, sage ich jetzt mal, und die andere Seite zu bespielen? Ja, denn tatsächlich war Ehe und Ehefrau fast ein Schimpfwort für mich. Zu einer gewissen Zeit. Also wie gesagt, ich würde sagen, ziemlich jung begonnen, also 24, für manche ist es schon zu alt, also manche fangen damit 18 an, also 24, da hat man schon zum Glück glückliche Beziehungen geführt und hat, ja, steht schon ein bisschen so im Leben und trotzdem für mich gefühlt war es trotzdem einfach total jung, ja, sehr, sehr jung. Und bis dann eben in dem Bereich dieses Wort Ehe für mich einfach nur ein Synonym war für Lüge und Ehefrau für mich irgendwann ein Synonym war für die checken es irgendwie gar nicht, die wissen eigentlich von ihren Männern gar nichts, was natürlich daran lag, dass ich halt immer auf dieser einen Seite war und ja auch dann von diesen Männern, die ich getroffen habe, auch immer nur die Antworten gehört habe, die sie mir natürlich sagen wollten. Weil ob das dann stimmt, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber es hat auf alle Fälle sehr viel damals in mir gearbeitet. So eine Frage war natürlich dann auch noch gewesen, war mein Ehemann oder ist mein Ehemann, mein heutiger Ehemann, mein Kunde gewesen? Also er war nie ein Kunde, aber ich hatte auch schon mal eine längere Beziehung mit einem Kunden. Also das ist zum Thema, ne, verlieben, genau, ich habe mich verliebt. Ich habe tolle Männer getroffen, ich war da offen, es waren für mich wundervolle Menschen. Und diese Frage kam dann auch, wie verkraftet man das psychisch oder wie hast du da psychisch, wie bist du damit umgegangen? Weil das hört man tatsächlich ja dann doch öfter, ob in den Medien oder wenn irgendwelche Artikel halt das Thema aufgreifen, dass dann davon geschrieben wird, man würde das als Traumaverarbeitung benutzen. Ich will das gar nicht so weit von mir weisen, tatsächlich, weil ich glaube schon, dass selber Scheidungskind und die Eltern haben das irgendwie nicht so gut gemacht, dass nach meinen eigenen schlechten Beziehungen, die ich in der Schweiz dann hatte, also ich hatte auch mal ganz nette, als ich wirklich so jung war, so mit 17, 18, 19, 20, da hatte ich zwei wirklich schöne Beziehungen und danach aber weniger gute, dass das für mich ein Weg gewesen ist, zu sagen, ich kann Sexualität leben, ich habe irgendwie so einen Bereich, also es war eine kleine Rebellion auch dahinter, also ich habe keine Lust mehr auf diese irgendwie Beziehungen, die irgendwie nicht funktionieren. Für mich in der damaligen Zeit sehr klammerhaft, sehr, sehr, sehr Mangel, sehr eng, alles sehr eifersüchtig und dann damals so mit diesen Handys, die ja gerade aufkamen, mit wem schreibst du, was piepst und dann versteckt das und ach, so Sachen, die dann da so passiert sind. Ich hatte da so keine Lust mehr drauf, dass das dann für mich vielleicht tatsächlich wie so eine Flucht war, aber gleichzeitig eben dann auch mein Heilungsweg. Weshalb man da, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen muss, wenn die Rede davon ist, dass das irgendwie Trauma oder die Wiederholung von Trauma ist. Es wird ja gesagt, es ist angeblich die Wiederholung von Trauma. Also das kann ich definitiv nicht so sehen. Ich kann mir vorstellen, dass der Bereich für eine gewisse Zeit dazu dienen kann, eine Facette auszuleben und weil es einfach gerade ins eigene Leben passt und dann ist es völlig in Ordnung und es gibt halt einfach viele Wege und andere Menschen, die fangen an, irgendwie Extremsportarten zu machen, die fangen an, irgendwie Dauersingle zu sein, die buchen sich eine Waldhütte oder so oder gehen auf Wanderschaft oder wie auch immer. Also der Mensch findet einfach ganz unterschiedliche Wege und Strategien, mit sich irgendwie klarzukommen, sich zu finden, sich zu fühlen. Und für mich war das einfach ein adäquater Weg, Geld zu verdienen, sehr, sehr, sehr viel Zeit für mich zu haben und ja, und eben diesen Sex zu haben. Und der war, als ich in der Zeit, wo es noch etwas höher frequentiert war, war der besser und schlechter, sodass ich mir die Frage gestellt habe, wie geht's denn immer besser? Wie geht's denn viel öfter besser? Und wie geht's denn viel öfter oder wie geht's denn öfter besser und wie geht's denn noch mit viel mehr Geld? Und wie geht's einfach immer besser? So, das war einfach die Frage. So, bis ich eben dann, wie gesagt, in diesen Luxus-Escort kam. Also meinen heutigen Ehemann habe ich nicht im Escort-Service kennengelernt, völlig anders. Das heißt, auf dem Weg aus dem Escort-Service heraus zur Ehefrau ist dann natürlich der Weg, dass ich irgendwann erstmal aufgehört haben muss mit dieser Tätigkeit. Und dazu habe ich auch im Buch so ein kleines Kapitel geschrieben. Ich kann mich noch erinnern, dass dann am Ende eben doch dieses sich verstecken, kein normales Leben zu führen, dass das irgendwie immer ständig Thema ist und dass auch trotzdem diese Geschichten, die man als Frau dann mitbekommt, also dass eben, ich würde schätzen, circa 50% eben doch verheiratet waren, auf diese Geschichten hatte ich keine Lust mehr. Und ich habe mich immer mehr nach einem ruhigen Leben gesehnt, also ich hatte mich ausgetobt, ich habe das gesehen, was ich auch sehen wollte. Ich wollte auch nicht alles sehen, aber ich habe mich ausgetobt und ich war satt, kann man so sagen. Ich war satt und mit der Sättigung gleichzeitig auch bereit einfach für eine Beziehung. Und das war tatsächlich der Prozess. Und dieser Prozess ging eben über den Luxus-Escort-Service. Dann war es natürlich nicht so, dass in dem Moment, wo ich aufgehört habe, sofort absolut und toll beziehungsfähig war und dann sofort die Traumbeziehung in mein Leben geflattert ist. Das hat auch nochmal eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, aber in der Tat gar nicht so viel. Also ab dem Zeitpunkt, wo meine Medienberichte haben aufgehört, 2014, 2012 habe ich das Buch rausgebracht, 2013 dann war ich nochmal intensiver in den Medien, 2014 und dann habe ich entschieden, mich aus den Medien zu entfernen, weil es zu sehr in mein Privatleben eingegriffen hat. Das heißt, ich habe immer zwei Arten von Männern kennengelernt, privat. Ich habe entweder die getroffen, die das total spannend fanden, dass ich mal im Escort-Service war und weil die Wunder was gedacht haben, was die jetzt mit mir veranstalten können. Und auf der anderen Seite gab es die Männer, die, also so viel waren es jetzt nicht, ja, also die kann ich noch an einer Hand abzählen, wo es einfach mal so Startversuche gab, die damit Mühe hatten. Und diese Mühe hatten die aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wie hat sich das ausgedrückt? Naja, zum einen durch Eifersucht, durch Fragereien, durch Unsicherheit in der Sexualität dann auch. So schlussendlich, da war einfach das eigene nicht groß genug, um das handeln zu können, um das tragen zu können. Da war dann ganz viel Urteil, ja. Urteil, Angst, selbst nicht zu genügen und vor allem auch dieses Urteil, weshalb ja heute auch dieser Podcast so entsteht. Ja, wenn die ja mal das gemacht hat, wie kann die denn dann heute treu sein? Oder wie soll die überhaupt eine Beziehung führen? Weil das so quasi ist ja gar nicht in ihrem Naturell vorhanden. So, ja? So, weil ja über diese Art der Arbeit eine Charakterzuschreibung kommt auf den Menschen mit ganz klar definierten Charaktereigenschaften. Und so war es ja früher auch schon. Es ist ja nicht nur also das ist ja genau das Thema, womit wir Frauen zu tun haben, dass einfach die promisken Frauen mit einer lebhaften Sexualität, denen wird gleichzeitig auch unterstellt, dass sie nicht treu sein können oder dass sie nicht geeignet sind für die Ehe. Dabei können die Dinge ja vielleicht in unterschiedlichen Lebensbereichen einfach ihren Platz finden. Oder manche Männer schließen da vielleicht von sich auf die Frau. Keine Ahnung. Ja, also das war so die Herausforderung. dass mir quasi dieser Ruf, also die Arbeit, die Bekanntheit, dadurch, dass ich bei Markus Lanz war, bei Erwin Pelzig war, bei Thorsten Otto war, im Bayerischen Rundfunk, auf Bayern 3, bei Thorsten Otto, wenn dir dieser Bekanntheitsgrad vorauseilt, dann gehen damit halt einfach die eigenen Bilder einher. Die hatten ja mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun. Und das war schon herausfordernd in der Zeit. Weshalb ich dann beschlossen habe, ich stelle meine Medientätigkeit komplett ein und bin jetzt einfach mal Single. So, ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, ich bin Single und finde mich damit ab und alles ist gut, weil mir geht's gut. Ich habe mir beruflich hatte ich wieder Fuß gefasst und ich hatte Geld und ich hatte eine schöne Wohnung und ich hatte ein schönes Auto und ich hatte Freunde und mir ging's einfach gut. Also das heißt, die Zeit im Escort Service, die habe ich ja auch dadurch, dass ich ordentlich gutes Geld verdient habe und viel Zeit hatte, für mich genutzt. Also ich war ja nicht untätig in der Zeit, sondern ich habe mich ja intensiv beschäftigt mit mir, mit Menschen, mit Sexualität, habe viel gelesen, aber vor allem hatte ich viel, viel Zeit für mich alleine. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Das heißt, ich war ein Mensch, bin es auch immer noch, ich kann einfach sehr, sehr gut mit mir alleine sein und genießt es, genau. Und das wusste ich damals zwar noch nicht, aber heute weiß ich, dass das eine hervorragende Eigenschaft ist, um eine glückliche Ehe zu führen, nämlich die Selbstliebe. Also selbst mit sich klarzukommen, selbst für die eigene Sexualität zu sorgen, selbst sich eigene Bedürfnisse zu erfüllen und eben alleine glücklich zu sein. Und darum habe ich mich dann noch intensiver gekümmert. Das heißt, ich habe einfach mein Leben genossen, war viel in der Natur, bis ich das Erlebnis hatte. Denn das war die nächste Frage, wie habe ich meinen Mann kennengelernt? Bis ich das Erlebnis hatte, dass, ja, manche nennen das eine transzendente Erfahrung, wie auch immer. Manche von euch, die jetzt mit Spiritualität, mit Intuition was anfangen können, die können das jetzt hören. Alle anderen werden sagen, die spinnt ein bisschen. Mich hat's an einem Nachmittag an einen ganz bestimmten Ort gezogen, an dem ich schon in meiner Kindheit war. Also an dem ich noch nicht so oft war, aber an dem ich auch in meiner Kindheit war. Und da hat's mich hingezogen, da wollte ich hin, da wollte ich einfach hin. Der ist im Fichtelgebirge. An diesen ganz bestimmten Ort. Und dann bin ich da hingefahren, es war September. Und es war ein schöner, warmer Septembertag, aber im Schatten ist im September natürlich so ein bisschen kühl. Und dann bin ich da durch den Wald gelaufen. Die Sonne hat immer so ein bisschen zwischen den Bäumen durchgeschienen. Und dann war da ein großer Stein, auf den die Sonne geschienen hat. Und dann habe ich mich auf diesen Stein gesetzt, um einfach die Wärme zu genießen. Und dann saß ich auf diesem Stein, habe die Augen geschlossen und saß da und habe diese Sonne genossen. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, als würden mich alle Bäume in diesem Wald umarmen. Es war ein Gefühl von absoluter Ruhe, von Geborgenheit, von Sicherheit. Von hier bin ich richtig und alles ist gut. Und das war so intensiv, dass ich in diesem Moment wusste, das Fichtelgebirge schenkt mir meinen Mann. Ich bin dann einfach mit diesem Gefühl nach Hause und habe mir gedacht, okay, jetzt begibst du dich auf die Suche, wo soll der sein im Fichtelgebirge? Ich fange wieder an, in der Gastronomie zu arbeiten. Also ich war selbstständig, ich hatte meinen Job, ich hatte mein Geld, ich hatte keine Nöte. Aber das war für mich der Ruf zu sagen, wo soll der sein? Er ist im Fichtelgebirge. Wo triffst du am besten Menschen? Einheimische, ja, in der einheimischen Gastronomie. Und dann habe ich mir eine Arbeit gesucht als Bedienung, einfach nur so zum Jobben für ein paar Stunden. An einem Ort mitten im Wald, der nicht mit dem Auto zu erreichen ist. Genau, also es standen so verschiedene zur Auswahl. Ich habe geguckt, wo gibt's denn gerade was? Wer sucht denn vielleicht Personal? Und dann war mir dieser Ort am sympathischsten, eine Holzhütte, wenn man so will, ein Holzhaus mitten im Wald, nicht mit dem Auto erreichbar. Das heißt, alle Menschen, die da hochkommen, müssen das zu Fuß tun oder mit dem Radl. Genau. Das heißt, sie müssen sich bewegen. Und das ist schon einer meiner Werte, der mir sehr wichtig ist, weil wenn das Fichtelgebirge, die Natur mir meinen Mann schenkt, dann wird es ein naturverbundener Mann sein. Und da wird es niemand sein, der vielleicht mit dem Porsche irgendwie bis vor die Tür fährt, damit er keinen Meter laufen muss. Ja, also mit Fichtelgebirge war weniger die Region gemeint, die war zwar auch gemeint, aber vor allem war es ja die Natur, die gemeint war. Denn ich hatte das Erlebnis ja in der Natur und nicht in einem Café. Ja, so deswegen war das an der Stelle so deutlich für mich. Und dann habe ich zum 1. Oktober damals das Arbeiten dort begonnen und 14 Tage später steht mein Mann in diesem Lokal. Und die Begegnung war, die Tür ging auf, wir hatten viel zu tun, ich war im Dirndl, es war ein Wochenende, ich war im Dirndl und die Tür geht auf, alles war voll und er steht vor mir und für mich war das so, genau so muss er ausschauen, genau das ist es. Und wir gucken uns in die Augen, wie von der Tarantel gestochen, wie vom Blitz getroffen. Und ich hatte danach größte Freude, ihn zu bedienen. Genau. Wir hatten, glaube ich, beide große Freude. Und das war unsere Begegnung. 2 Wochen, nachdem ich dort angefangen habe zu arbeiten und ungefähr 4 oder 5 Wochen nach diesem Erlebnis. Intuition nennt sich das. Einfach Verbundenheit und Intuition. So, das hat alles mit keine Ahnung, mit vielleicht diesem Escort-Service und was da irgendwie für Bilder existieren, halt einfach mal gar nichts zu tun. Solche Dinge passieren dann, wenn man sich aufs Leben einlässt und wenn man sich selbst nicht in irgendwelche Schubladen steckt oder Schubladen stecken lässt. Dann können solche Dinge einfach passieren. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis wir dann wirklich zueinander gefunden haben. Ich musste ihn erst dann mal ausfindig machen und so. Man kann ja die Gäste schlecht nach der Telefonnummer fragen. Das macht man ja nicht. Außerdem war er in weiblicher Begleitung. Genau, war aber nicht seine Freundin, sondern einfach nur eine Freundin. Also deswegen musste ich da etwas zurückhaltender sein. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und dann hat es überhaupt ein bisschen gedauert. Also das heißt, ja, wie das manchmal dann so ist, 2 wirklich absolut wildfremde Menschen treffen aufeinander und die große, große Frage, die ja dann immer wieder entsteht, ist, wie kommt dein Mann damit klar? Okay, ich will das jetzt nicht so, mich nicht so drüber lustig machen, weil es ja schon offensichtlich in unserer Gesellschaft ein Thema ist, wenn die Frau sexuell lustvoll ist, dann scheint es offensichtlich ein Problem für die Ehe zu sein. Oder wenn sie ihre Lust gelebt hat, scheint es ein Problem für die Ehe zu sein. Mein Mann übrigens versteht das überhaupt gar nicht. Der ist total glücklich, dass er eine lustvolle Frau hat. Und er versteht auch überhaupt gar nicht, dass irgendwer ein Problem, also dass irgendein Mann damit ein Problem haben könnte, eine lustvolle Frau zu haben, wenn der Mann selbst in seiner Kraft ist. Ja, und das ist er natürlich in jeglicher Form. Das heißt, natürlich hat mir das Fichtelgebirge einen besonderen Mann geschenkt. Ich habe keinen gewöhnlichen Mann bekommen, sondern ich habe auf meine Intuition gehört und habe von Gott und seinem Universum eine wundervolle Seele bekommen. Einen Mann, der sich in sich schon sehr, sehr, sehr viel weiterentwickelt hat. Das heißt, schon bereits vor unserem Kennenlernen. Er ist ausgebildeter, systemischer, lösungsfokussierter Coach. Und da gibt's halt so ein paar Grundsätze auch, die ihn auch sehr verändert haben. Also wenn man in dem Bereich Coaching arbeitet, wie man Menschen betrachtet. Und eins der Dinge, die bei ihm einfach nicht mehr vorkommen, ist Urteil und Erwartung. Stattdessen ist er in völliger Akzeptanz und ist in der Lage, das Licht in den Menschen zu sehen und überhaupt den Menschen zu sehen, auf gar keinen Fall ihn zu verurteilen. Das heißt, er steckt nicht in diesen ganzen gesellschaftlichen Glaubenssätzen, aus denen hatte er sich schon herausgearbeitet, bevor wir uns getroffen haben. Genau, und deswegen Ich denke, das beantwortet die Frage ganz gut. Wie kommt er damit klar? Also er versteht die Frage gar nicht. Genau, weil ich habe ihn natürlich gefragt, sag mal, wie kommst du eigentlich damit klar? Oder wie bist du damit klargekommen? Er hat die Frage schon gar nicht verstanden. So, lustig, oder? Lustig. So, in welchen Welten wir so leben und wie wir manchmal glauben, dass die Dinge doch so sind, ja? Und auch die Frauen natürlich, die das überhaupt nicht verstehen konnten, dass so jemand wie ich dann irgendwann mal so eine wundervolle Ehe führen kann. Und natürlich gab es auch irgendwann mal damals, ja, den Spruch, so eine wie dich, die will doch keiner. Also du wirst nie einen anständigen, guten Mann finden, weil so jemand wie dich will doch keiner, ja, so eine wie du. Und das sind aber ja die Glaubenssätze in den Köpfen der anderen. Also das war zum einen tatsächlich nie ein Glaubenssatz, den ich hatte. Ich habe das nie angenommen, weil ich für mich immer wusste, was in mir ist. Und ich wusste ja auch immer, wie ich den Männern begegnet bin. Also auch dieses Vorurteil von damals, dass man da irgendwie Schweine trifft oder so, oder einfach. Also auch diesen Menschen, die diese Dienstleistungen annehmen, denen werden ja unmögliche Zuschreibungen gemacht. Und auch das habe ich ja damals schon nicht angenommen. Für mich war das immer ein Akt der Liebe. Also ich wusste, welche Macht Sexualität hat. Das heißt, wie gut es den Menschen danach ging, wie erfüllt die waren, wie aufgefüllt sie waren. Natürlich weiß ich nicht, wie nachhaltig war das dann für den einen oder anderen. Aber so wie wenn Menschen einfach zur Massage gehen, wenn sie sich Berührung holen, wenn sie sich ein Abenteuer holen, wenn sich einfach zwei Menschen, die erwachsen sind und freiwillig diesen Weg wählen, also wer soll sich über das Ganze erheben? Diese Schubladen hatte ich damals nicht. Das heißt, ich bin auch da schon mit dieser Akzeptanz und Urteilsfreiheit, natürlich, weil ich ja diese andere Welt kennengelernt habe, daran gegangen. Und das hat mich natürlich auch in meine Ehe getragen, weil ich wusste ja, ich bin kein schlechter Mensch. Ich wusste ja, ich habe einfach nur ein Leben gelebt. Ich habe keinem Schmerzen zugefügt. Ich habe niemanden unterdrückt. So, wir machen Menschen glücklich. Also diese Frauen, die das freiwillig und mit guter Seele tun, die geben ganz, ganz viel und deswegen dürfen sie hoffentlich ganz, ganz viel Geld verdienen, weil sie geben wirklich wahnsinnig viel. Und ich wusste ja immer, was ich gegeben habe. Also für mich wusste ich, ich habe so viel schon gegeben daraus in die Welt, ins Universum. Wieso sollte mir eine glückliche Partnerschaft verwehrt sein? Also dieses komische Moralkonstrukt aus weil du nicht den Ansprüchen gerecht wirst oder das, was wir von Frauen erwarten, hier so die Heilige, die sich doch hier bitte keusch halten soll, deshalb hast du später irgendwie so, nee, tatsächlich funktioniert das Universum nicht so. Der liebe Gott, die Sonne scheint auf alle Kreaturen, ob ihr es wollt oder nicht, ganz ehrlich, das Gute wird allen zuteil, die für sich das Gute leben. Und das Gute hat auch nichts mit der selbstgemachten Moral zu tun. Mit der Sexualmoral vor allem hat es nichts zu tun. So, also entsprechend war ich natürlich auch bereit für eine Ehe, weil Liebe kam in meinem Leben ja schon deutlich vor. Aber natürlich gab es auch Herausforderungen. Und die waren jetzt nicht in unserem Umfeld, weil wir in einem sehr respektvollen Umfeld leben, mit klugen Menschen, mit weltoffenen, toleranten Menschen und wirklich klugen Menschen, die nicht so in ihren Schubladen sind. Deshalb war das jetzt kein Thema, hatte ich aber vorher in der Beziehung, die ich dann auch mal hatte mit dem Kunden, da war das auch kein Thema. Ja, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ihr lieben Leute, ihr stellt euch das schlimmer vor, als es irgendwie ist. Und so böse sind die Menschen jetzt auch nicht. Also, da ist eine vielleicht, die hat es mal gemacht und heute ist sie in einer Beziehung und dann gönnt man ihr das doch. Ja, also das müssen schon sehr, sehr frustrierte Menschen sein, die dann da mit dem Finger auf diese Person zeigen. So schlecht ist diese Welt tatsächlich nicht. So habe ich es nicht erfahren. Und die anderen Herausforderungen, die dann entstanden sind, die sind entstanden, glaube ich, so wie sie vielleicht in vielen Ehen entstehen. Für mich im Speziellen war es aber tatsächlich diese für mich gefühlte sexuelle Verfügbarkeit. Ja, auf einmal, also ich war ja vorher sehr, sehr frei, ein bisschen Luftekuss, und auf einmal war das so, okay, Sex wundervoll, in der Verliebtheitsphase sowieso eh wundervoll, und ich glaube schon, er hat sehr davon profitiert. Ja, aber irgendwann kam so dieses Gefühl von, und jetzt ist da ein Mensch, der hat, auch weil er dich geheiratet hat, irgendwie so eine Art Anspruch, obwohl er das nie angemeldet hat. Das ist nur mein Gefühl gewesen. Das war meine Sicht auf die Dinge, weil ich ja dann auch wusste, naja, sexuell, das darf schon auch irgendwie laufen. Es ist mir auch wichtig, dass es läuft. Und es darf irgendwie auch gut laufen, was auch immer gut heißt. Also da werde ich in weiteren Podcast-Folgen in jedem Fall noch drauf eingehen, was wir uns da reinsteigern in irgendwelche Fantasien, wie ultra, ultra das alles zu sein hat. Und vielleicht gibt es da auch andere Wege, um glücklich und nachhaltig glücklich zu sein. Aber das war tatsächlich eine meiner Herausforderungen, zu sagen, dieses, die Frage kam ja auch, wünschst du dir den Escort-Service zurück? Wünschst du dir mehr Abwechslung zurück? Also das hatte ich tatsächlich nie. Ich habe mir nie irgendwie Escort zurückgewünscht und ich habe mir auch nie Abwechslung zurückgewünscht oder Sex mit fremden Männern oder ja, oder das irgendwie so diesen Kick, das habe ich mir nie zurückgewünscht. Vielmehr war die Herausforderung diese Beständigkeit und dieses Gefühl von irgendwie bin ich jetzt für seine Sexualität verantwortlich und ich bin die einzige Frau, die das jetzt befriedigen muss. Und deswegen ist es jetzt so meine Aufgabe und damit hatte ich Mühe. Ja, das war tatsächlich ein Thema, aber entsprechend haben wir das natürlich gelöst. Und auch wieder, wir sind einfach in die Arbeit gegangen. Ne? Wir sind in die Arbeit gegangen mit uns, mit Glaubenssätzen, weil das ist ja das, was dahinter steckt. Stimmt es eigentlich, dass das meine Aufgabe ist? Stimmt es eigentlich? Und haben uns einfach da reflektiert. Und natürlich habe ich mich dann als Frau auch beschäftigt mit Lust, ja, weil die ist mir dann tatsächlich irgendwann mal abhanden gekommen. Was beeinflusst Lust? Wie verändert sich vielleicht auch Lust? Und was glaube ich denn immer, wie das alles so zu sein hat? Und vielleicht muss es ja gar nicht so sein. Also, ja, was alles sind so die Konstrukte? So, runtergebrochen, diesen ganzen Weg, diesen ganzen Prozess vom Luxus-Escort in die glückliche Ehe, so wie sie jetzt schon eine ganze Zeit, also wieder, ja, es gab natürlich Wellenbewegungen, aber so wie ich es heute erlebe, wird's immer schöner, immer intensiver, noch inniger, einfach so gut, dass ich mir gar nichts Schöneres vorstellen kann, als mit diesem Menschen verheiratet zu sein und einfach mit ihm mein Leben teilen zu dürfen. Also ob mit Trauschein oder ohne, ist ja auch egal. Einfach diesen Menschen an meiner Seite zu haben und dieses Leben heute leben zu dürfen, ist das allergrößte Geschenk. Und es gibt so einen schönen Satz, gehabt zu haben, befreit vom haben müssen. Und der trifft natürlich schon auch auf mich zu. Also ich sehe mich gar nicht zurück in den Escort-Service, weil ich habe das alles gehabt. Ich habe immer alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, aus ganzem Herzen gemacht. Ich habe als Jugendliche in der Diskothek getanzt bis in die Puppen. Von Mittwoch bis Samstag waren wir unterwegs, von irgendwie um 10 bis früh um 5. Und das immer. Und wir sind trotzdem früh auf die Arbeit und haben unseren Job gemacht und da war halt einfach noch eine andere Energie im Leben. Also ich habe alles, was ich gemacht habe, immer 100% gemacht und ausgelebt. Und so habe ich einfach auch in dem Bereich des Escort Service alles für mich mitgenommen, was für mich gut war. Also noch ein bisschen mehr und noch besser und noch schönere Männer und noch tollere Hotels und einfach alles, was möglich ist. Und aber natürlich zum einen weiß ich jetzt nicht, nutzen sich die Dinge ab? Nein, ich glaube nicht, dass sie sich abnutzen. Ich glaube einfach, alles hat seine Zeit. Und gehabt zu haben, befreit vom haben müssen. Und ich habe gehabt. Und ich habe genug gehabt. Und deshalb bin ich heute total angekommen. So, von dem her ist es doch eine total spannende Frage auch, wenn da bei manchen Menschen so ein Störgefühl aufkommt. Wie kann das sein vom Escort heute zur Ehefrau? Vielleicht ist es doch eine fantastische, vielleicht nicht für alle, aber warum für manche denn nicht? Gut, dass man sich ausgetobt hat, gut, dass man gelebt hat. Und das Schlimmste, was es gibt, ist irgendwann, und dadurch entstehen ja bei vielen Menschen diese Midlife-Crisis, weil sie das Gefühl haben, sie haben noch gar nicht richtig gelebt, sie haben noch gar nicht richtig alles gemacht, sie waren irgendwie immer nur brav und immer nur anständig und haben immer nur funktioniert. Das passiert mir nicht. Ich bin genau jetzt im Midlife und bin so tief angekommen in meinem Leben, in einer Zufriedenheit, mit einem Glück, dass ich morgens aufstehe und einfach glücklich bin. Das ist das, was ich so von meiner Seite aus dazu zu sagen habe. Wenn Fragen eurerseits entstehen, könnt ihr mir die ja gerne in die Kommentarfunktion stellen oder auf Instagram, wenn da irgendwie noch Fragen übrig geblieben sind. Jetzt schaue ich mir gerade am Handy noch mal kurz durch, ob noch Fragen übrig geblieben sind. Genau, also ne, das war, denkst du oft daran zurück, hast du nochmal Gedanken, das zu machen? So, nein, habe ich nicht. Bin glücklich in meinem Leben mit meinem wundervollen Mann. Also, habe ich nicht. Dann, dann hatte ich noch eine Frage, die hat mich echt erstaunt. Gibt es Situationen, wo die Frau, also in dem Fall, wo ich, mit der Vergangenheit prahlt beim Streit oder einfach so? Also erstens mal, wir streiten uns nicht so. Das würde ja bedeuten, den anderen zutiefst zu verletzen und eigentlich würde es auch bedeuten, sich selbst gegenüber total würdelos zu sein. Also mit was zu prahlen, was den anderen verletzen könnte. Also für mich, ich weiß, wüsste gar nicht, was es da zu prahlen gibt, um ehrlich zu sein. Und also es gibt da nichts zu verstecken, aber es gibt auch nichts zu prahlen. Das ist, war's halt einfach, es war einfach, wie es war, so völlig neutral. Und wer so streitet, der müsste, glaube ich, dringend an seiner Verbindung arbeiten. Also wer so streitet, dass er, puh, also ich glaube, ihr fühlt es, oder? Nein, also wir streiten nicht so. Wir streiten schon auch, aber nicht so. Genau, da auch wieder, gell? Vermisse ich die Tätigkeit als Escort? Nein, vermisse ich nicht. Mein Mann hat auch keine Probleme. Und genau, so, das waren im Großen und Ganzen tatsächlich immer wieder die gleichen Fragen. Liebe steht über allem. Liebe ist das, was euch ankommen lässt im Leben. Ich habe damals mit ganzer Liebe, das heißt mit ganzer Hingabe, mit ganzer Ehrlichkeit diese Arbeit ausgeübt und dadurch hat sie mich erfüllt und dadurch bin ich auch gesund geblieben und dadurch habe ich auch keinen Scheiß erlebt. Und dadurch hatte ich auch Respekt vor meinen Kunden, weil das wäre natürlich problematisch, wenn ich mit Widerwillen das gemacht hätte, wenn ich meine Kunden verachtet hätte, weil dann würde ich mich in Wirklichkeit ja selbst verachten oder hätte ich mich ja selbst verachtet, ne? Also das hätte ja gar nicht zusammengepasst. Und dadurch, dass das immer auf gegenseitigem Respekt beruht hat, bin ich einfach liebevoll aus der Tätigkeit hervorgegangen. Mein großer Wunsch war tatsächlich auch, irgendwann mal Ehefrau zu sein und eine liebevolle Ehe zu leben. Das waren meine Maßstäbe. Ich möchte gern einen Mann, der in Liebe zu sich ist, der mit sich verbunden ist, der die Natur liebt, der mit der Natur und mit sich was anfangen kann. Also das heißt, der auch alleine sein kann, der einfach im Einklang mit sich ist. Das waren meine Maßstäbe. Man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, ja, wenn du mal im Luxus-Escort warst, dann ist der erste Maßstab, okay, der braucht, was weiß ich, hier das Haus und den Porsche und das, dass das vielleicht die Maßstäbe waren, aber die waren es weder im Escort, da hat natürlich Geld, also der Preis, vieles schon geregelt, aber danach ging es ja wirklich darum, liebevolle Menschen zu treffen und das entsprechend zu selektieren und so heilt Liebe und ist Liebe eben auch tatsächlich immer die Lösung, die uns auf den richtigen Weg bringt, die uns in das Glück bringt. Und heute ist es einfach die Liebe, die wir leben. Das heißt, die Akzeptanz, die Urteilsfreiheit, die Erwartungslosigkeit und sich einfach anzunehmen mit allem, was da ist, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen und in der Gegenwart und im Hier und Jetzt gemeinsam zu leben, in der absoluten Präsenz zu leben. Und natürlich spielt Sexualität eine Rolle, hat vielleicht Sexualität in unserer Ehe einen größeren Stellenwert, möglicherweise, weil ich natürlich sensibilisiert bin, weil es ein Thema ist, was mir wichtig ist, weil es mir wichtig ist, dass das für uns beide gut ist. Und da habe ich schon so das Augenmerk drauf, aber nicht aus einer Angst heraus, oh, wenn wir es jetzt nicht mehr haben, weil dann könnte er mir vielleicht fremd gehen. Ja, diese Phase gab es tatsächlich schon auch mal. Und dann ist man eben nicht in der Liebe, ne? Also wenn solche Themen hochkommen, wenn da Ängste hochkommen, was weiß ich, ich genüge ihm nicht oder wieso hat der in der Vergangenheit so viele Frauen gehabt, ne? Wieder so, wieso genüge ich nicht? Dann ist es eben nicht Liebe, dann ist es immer Angst und dann sind wir dazu eingeladen, diese Angst umzuwandeln in die Liebe. Und hier kommt meine Community ins Spiel. Ab dem 1.10. startet die Community mit mir auf Skol, in der wir uns intensiv damit beschäftigen, wie wir als Menschen noch intensiver in die Liebe kommen dürfen. Weil nur die Liebe trägt unsere Beziehung. Und da rede ich nicht von dem Gefühl von Liebe, von der Begeisterung für den anderen Menschen, sondern ich spreche wirklich von der Liebe als Haltung, als Basis. Statt in Angst zu leben, in Eifersucht, in Enge, in Vorwürfen, in Urteil, in Erwartungen. Das ist alles Angst, das ist alles Energieangst. In der Energie Liebe, in der Haltung Liebe zu leben, in der Großzügigkeit, in der Freiheit, in dem Vertrauen vor allem, in dem Vertrauen, dass alles gut ist, in der Leichtigkeit, die dadurch aufkommt. Darum geht's in der Skol-Gruppe ab dem 1.10. Und da freue ich mich, wenn du dabei bist. Du findest alle Informationen auf Instagram und in den Shownotes. Wenn es dann soweit ist, wenn die Gruppe gegründet ist, verlinke ich die Shownotes. Und jetzt hoffe ich, dass ich das große Mysterium von der Luxus-Escort-Dame zur glücklichen Ehefrau so ein bisschen lüften konnte. Tatsächlich glaube ich, so von dem her ist die Frage ja berechtigt. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht zwingend selbstverständlich, weil glückliche Ehen ja schon gar nicht selbstverständlich sind. Und dann diesen Weg zu machen, aus diesem Bereich heraus, in eine Ehe, da ist er vielleicht für manche Menschen tatsächlich noch weniger selbstverständlich. Vor allem, weil ja über diesen Bereich oft gesagt wird, er wäre so destruktiv und so selbstzerstörerisch, ja. Deswegen darf man sich die Frage stellen und die Antwort ist einfach die Entscheidung zur Liebe. Und die habe ich damals schon getroffen und natürlich habe ich sie im Laufe der Zeit immer mehr vertieft, immer mehr kultiviert und immer wieder wiederholt mir ins Bewusstsein gerufen und damit gearbeitet. So ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da seid und bis zur nächsten Podcast-Folge hier bei Liebeskunst.